Ja, wir kommen jetzt zu Kapitel 10. Und zwar möchte ich aber noch nachführen, da war ein Schreibfehler, der sich eingeschlichen hatte in Kapitel 9 im Skript. Gibeoniter, Holzhauer und Wasserschöpfer für den Altar. Da habe ich die Stelle in Kapitel 9 angegeben. Und dann sollte es heißen 2. Samuel 21. Und dann 1. Chroniker, Nehemia, 2. Samuel 21. Also, ich lese weiter in Kapitel 10. Josua ist also mit dem Volk Israel zurückgekehrt nach Gilgal, Vers 15. Und jetzt geht es weiter in Vers 16. Jene fünf Könige aber flohen und versteckten sich in der Höhle bei Makkeda. Und es wurde Josua berichtet und gesagt, die fünf Könige sind gefunden worden, versteckt in der Höhle bei Makkeda. Und Josua sprach, wälzt große Steine an den Eingang der Höhle und stellt Männer davor, um sie zu bewachen. Ihr aber steht nicht still, jagt euren Feinden nach und schlagt ihre Nachzügler, lasst sie nicht in ihre Städte kommen, denn der Herr, euer Gott, hat sie in eure Hand gegeben. Wir haben gesehen, das Buch Josua, ein Buch der Steine. Wir hatten die Steine vom Himmel in Vers 11 und jetzt diese großen Steine vor den Höhlen, wo sich diese fünf Könige versteckt haben. Weiter Vers 20. Und es geschah, als Josua und die Kinder Israel geendet hatten, eine sehr große Niederlage unter ihnen anzurichten, bis sie aufgerieben waren. Die Entronnenen von ihnen entkamen aber und kamen in die festen Städte. Da kehrte das ganze Volk in Frieden zu Josua zurück in das Lager nach Makkeda. Niemand spitzte seine Zunge gegen die Kinder Israel. Und Josua sprach, öffnet den Eingang der Höhle und bringt diese fünf Könige aus der Höhle zu mir heraus. Und sie taten so und brachten diese fünf Könige aus der Höhle zu ihm heraus, den König von Jerusalem, den König von Hebron, den König von Jarmut, den König von Lachis, den König von Eglon. Und es geschah, als sie diese Könige zu Josua herausgebracht hatten, da rief Josua alle Männer von Israel und sprach zu den Anführern der Kriegsleute, die mit ihm gezogen waren, tretet herzu, setzt eure Füße auf die Hälse dieser Könige. Und sie traten herzu und setzten ihre Füße auf ihre Hälse. Und Josua sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, seid stark und mutig. Denn so wird der Herr allen euren Feinden tun, gegen die ihr kämpft. Und danach erschlug Josua sie und tötete sie und hängte sie an fünf Bäume. Und sie hingen an den Bäumen bis zum Abend. Und es geschah zur Zeit des Sonnenuntergangs, da gebot Josua, dass man sie von den Bäumen herabnehme und in die Höhle werfe, wo sie versteckt hatten, wo sie sich versteckt hatten. Und man legte große Steine an den Eingang der Höhle, die auf diesen Tag da sind. Also auch die werden nach ihrem Tod an ein Holz gehängt, aber noch vor Sonnenuntergang abgenommen, in Übereinstimmung mit dem Gebot in 5. Mose 21, dass ein Fluch Gottes nicht da hängen soll, über Nacht, um das Land zu verunreinigen. Und dann wieder diese Steine, diese großen Steine vor dem Eingang der Höhle. Und Josua nahm an jedem Tag Makkeda ein und schlug es mit der Schärfe des Schwertes. Und sein König, die Stadt und alle Seelen, die darin waren, verbannte er. Er ließ keinen Entronnenen übrig und er tat dem König von Makkeda so, wie er dem König von Jericho getan hatte. Eine sprachliche Erläuterung. Erstaunt es nicht, dass es da heißt, er schlug es mit der Schärfe des Schwertes. Mit einem Schwert sticht man doch. Aber es heißt immer wieder, sie schlugen mit der Schärfe des Schwertes. Und das ist so zu verstehen, in dem Nahen Osten kannte man das gerade Schwert nicht bis etwa 1200 vor Christus. Also bis gegen Ende der Richterzeit. Oder bis in der Richterzeit war das dann anders. Aber davor war das unbekannt. Man benutzte eben das, ein gekrümmtes Schwert. Und damit hat man geschlagen und nicht gestochen. Und zwar hat man zum Beispiel die Rüstung aus Riemen, aus Leder, hat man damit aufgeschlagen. Und darum haben wir sprachlich das immer wieder, dass mit der Schärfe des Schwertes geschlagen wird. Die Wende kam mit der großen Einwanderung der Philister aus der Ägäis, aus dem Mittelmeerraum, die ursprünglich gekommen, und die sind dann eingewandert in den Gaza-Streifen. Es gab schon Philister zur Zeit von Abraham, aber die ganz große Einwanderungswelle hat stattgefunden um eben in der Zeit der Richter, um 1200 etwa. Und dann wurde das durch sie das gerade Schwert, das eben schon lange bekannt war in Europa, im europäischen Raum, wurde dann im Nahen Osten eingeführt. Und es ist vielleicht bekannt in der Bibel, wo dieser Wechsel zwischen dem geraden Schwert und dem krummen Schwert eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Im Buch der Richter, nicht wahr? Da wird uns berichtet, also wir versetzen uns jetzt deutlich in die Zeit nach Josua. Und zwar Richter 3, Vers 12. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr stärkte Eglon, den König von Moab, wieder Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und er versammelte zu sich die Kinder Ammon und Amalek. Und er zog hin und schlug Israel. Und sie nahmen die Palmenstadt in Besitz. Und die Kinder Israel dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Im Buch der Richter sehen wir, als Israel begonnen hat, den wahren Gott zu verlassen, dann hat Gott sie auch dahin gegeben und hat erlaubt, dass eben umliegende Völker Israel besiegen konnten und Israel unterdrücken konnten. Gott ist gerecht. Er hat durch Israel die Kanaaniter bestraft unter Josua, aber als Israel sich von Gott abgewandt hatte, da wurden sie wieder bestraft durch diese umliegenden Völker. Und im Buch der Richter sehen wir insgesamt 7 Mal, wie Israel abgefallen ist und dann eben traurige Konsequenzen so erleben musste. Das hier ist die zweite Geschichte von einem Abfall. Und dann hat diese Not Israel dazu geführt, dass sie den wahren Gott wieder gesucht haben und zu ihm geschrien haben. Und da lesen wir also in Vers 14, und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, nachdem eben die Ammoniter und Amalekiter ihnen die Palmenstadt weggenommen haben. Das muss man sich vorstellen. Das ist ja das Symbol des Sieges von Israel gewesen. Die Palmenstadt Jericho kam in die Hand ihrer Feinde. Und Israel wurde 18 Jahre unterdrückt. Und das hat sie zur Umkehr bewogen. Das wollte Gott erreichen, dass sie umkehren. Und dann heißt es weiter, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, einen Mann, der links war. Und die Kinder Israel sandten durch ihn ein Geschenk an Eglon, den König von Moab. Und Ehud machte sich ein Schwert, das 2 Schneiden hatte, eine Elle seine Länge. Und er gürte es unter seinen Rock an seine rechte Hüfte. Und so weiter. Dieser Eglon macht militärgeschichtlich etwas Unglaubliches. Der produziert ein gerades Schwert, was im Nahen Osten eben nicht bekannt war. Und das hat er dann unter seinem Kleid versteckt. Dann kommt dazu, dass er Linkshänder war. Und als er zum König von Moab geht und sagt, ich habe ein Wort Gottes an dich. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt geht da die linke Hand ein bisschen darüber. Das war nicht verdächtig. Denn normalerweise verdächtig war, wenn die rechte Hand darüber geht, um das Schwert zu ziehen. Ja? Er war Linkshänder, ganz unverdächtig geht er rüber. Und das krumme Schwert, das im Nahen Osten bekannt war, das konnte man natürlich nicht gleich gut unter der Kleidung verstecken. Ja? Aber das gerade schon. Und das war dann das Spezielle. Er greift dieses Schwert, die weitere Geschichte beschreibt das, und sticht dieses Schwert dem Feind in den Unterleib. Und das ist eben ganz anders, nicht schlagen. Das Schwert wurde benutzt, um zu schlagen. Aber das wurde benutzt eben, um zu stechen. Und das war die totale Überraschung, denn damals war das gar nicht normal im Nahen Osten, diese Art von Waffe. Ich muss erklären, als die Philister eben um 1200 da in das Gebiet von Israel kamen, da haben sie dieses gerade Schwert mitgenommen und das hat ihnen eine enorme militärische Überlegenheit gegeben. Und darum, ab dieser Zeit werden die Philister das große Problem für die Israeliten. Nicht wahr? Wenn ihr denken an Simson, welche Rolle die Philister spielen. Und dann, wie war es später unter Saul und David? Die Philister waren das Problem. Die waren also, kann man sagen, in militärischer Hinsicht in der Überlegenheit mit der Einführung dieses geraden Schwertes. Und noch davor, bevor das eben so eingeführt wurde allgemein, hat dieser Ehud diese Erneuerung schon gekannt. Und das gerade Schwert spielt also in seiner Geschichte eine ganz pointierte Rolle. Gerade durch dieses gerade Schwert hat er dann den Sieg errungen. Das nur einfach als kleine Ausführung, um zu erläutern, warum es heißt hier, dass sie mit der Schärfe des Schwertes geschlagen haben. Und das ist auch wieder so ein kleiner Hinweis in Bezug auf die Exaktheit des biblischen Textes. Ja? In der richtigen Zeit spricht die Bibel darüber, dass man mit dem Schwert geschlagen hat. Und in der richtigen Zeit kommt dann eben diese Änderung mit dem geraden Schwert. Das sind so Feinheiten, ja, die man in der modernen Archäologie entdeckt hat. Und die sagen, ja, die Bibel ist so akkurat, so genau, so präzise in all ihren Beschreibungen. Ja, ich lese Vers 20. Und Josua und ganz Israel mit ihm zog von Makkeda nach Libna und kämpfte gegen Libna. Und der Herr gab auch diese Stadt in die Hand Israels, samt seinem König. Und er schlug sie mit der Schärfe des Schwertes und alle Seelen, die darin waren. Er ließ keinen Entronnenen darin übrig. Und er tat seinen König so, wie er dem König von Jericho getan hatte. Und Josua und ganz Israel mit ihm zog von Libna nach Lachis. Und er belagerte und bekämpfte es. Und der Herr gab Lachis in die Hand Israels. Auch da wieder die Betonung, nicht sie haben das geschafft, sondern der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und er nahm es am zweiten Tag ein und schlug es mit der Schärfe des Schwertes, auch wieder schlagen. Und alle Seelen, die darin waren, nach allem, was er Libna getan hatte. Damals zog Horam, der König von Gäser, herauf, um Lachis zu helfen. Aber Josua schlug ihn und sein Volk, bis ihm kein Entronnener übrig blieb. Und Josua und ganz Israel mit ihm zog von Lachis nach Eglon. Und sie belagerten und bekämpften es. Und sie nahmen es an jedem Tag ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und alle Seelen, die darin waren, verbannte er an jedem Tag nach allem, was er Lachis getan hatte. Und Josua und ganz Israel mit ihm zog von Eglon nach Hebron hinauf. Und sie bekämpften es, und sie nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes, samt seinem König und allen seinen Städten, das sind die Tochterstädte, und allen Seelen, die darin waren. Er ließ keinen Entronnenen übrig nach allem, was ihr Eglon getan hatte, und er verbannte es und alle Seelen, die darin waren. Und Josua und ganz Israel mit ihm wandte sich nach Debir und bekämpfte es. Und er nahm es ein, samt seinem König und allen seinen Städten. Und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und verbannten alle Seelen, die darin waren. Er ließ keinen Entronnenen übrig. Wie er Hebron getan und wie er Libna und seinen König getan hatte, so tat er Debir und seinen König. Und Josua schlug das ganze Land, das Gebirge, damit ist gemeint das Zentralgebirge von Israel, und den Süden, hebräisch Negev. Nicht wahr? Die Wüste im Süden Israels heißt Negev-Wüste und das heißt Süden. Aber es ist nicht einfach allgemein Süden. Also man kann nicht sagen, zum Beispiel für Südamerika Negev, Amerika, sondern man muss sagen Drom Amerika. Darom ist das normale Wort für Süden. Drom Amerika ist Südamerika. Aber Negev, das bezeichnet die Südgegend von Israel. Und das steht hier. Und die Niederung, das ist hebräisch Shephela, also das Tiefland westlich der judäischen Berge. Und die Abhänge und alle ihre Könige. Er ließ keinen Entronnenen übrig und alles, was Odem hatte, verbannte er, so wie der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Und Josua schlug sie von Kadesh Barnea in der Negev-Wüste bis Gaza und das ganze Land Goshen, nicht zu verwechseln mit Goshen in Ägypten. Das war das fruchtbare Land im Nil-Delta, wo Israel gewohnt hatte. Das ist im Land Kanaan. Das Land Goshen bis Gibeon. Und alle diese Könige und ihr Land nahm Josua auf einmal. Denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Das ist ein ganz zentraler Satz. Es war das Gericht Gottes und nicht das Gericht Israels. Und Josua und ganz Israel mit ihm kehrte in das Lager nach Gilgal zurück. Also hier haben wir in Kapitel 10, 9 und 10 die Eroberung Südkanaans. Und nun kommt mit Kapitel 11 eine ganz wichtige Wende. Da geht es um die Eroberung von Nordkanaan. Aber eben wieder wird betont, sie kehren zurück nach Gilgal. Das ist der Ort des Sieges. Und das müssen wir uns einfach immer wieder vor Augen halten, wenn wir in unserem Glaubensleben eben Sieg haben wollen, müssen wir gewissermaßen immer wieder zurückgehen nach Gilgal, da wo die Schande Ägyptens abgewälzt worden ist. Und das hilft uns eben auch, eine richtige geistliche Haltung zu haben anderen Menschen gegenüber. Nicht wahr? In 2. Petrus 1, da wird über geistliches Wachstum gesprochen und da wird auch gesprochen, was Hindernisse sein können, um geistlich zu wachsen. Ich möchte da auf einen Punkt hinweisen. Nachdem Petrus ab Vers 3 in Kapitel 1 in seinem zweiten Brief beschreibt, was es alles braucht, um geistlich wachsen zu können. Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Gottesfurcht und so weiter, da zählt er alles auf und sagt schließlich in Vers 9, denn bei welchem diese Dinge nicht sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner vorigen Sünden vergessen. Wenn wir als Gläubige uns nicht mehr bewusst sind, was der Herr uns alles vergeben hat, dann entwickeln wir uns in eine ganz falsche Richtung. Und dann wird man auch anderen Menschen gegenüber gnadenlos. Aber wenn man immer bewusst ist, was der Herr mir vergeben hat, dann ist man auch viel mehr bereit, eben anderen zu vergeben und auch anderen die Vergebung zu wünschen. Das ist also verheerend, wenn man die Reinigung seiner früheren Sünden vergisst. Und Das wird uns hier vorgestellt, dieses Zurückkehren nach Gilgal, das ist eigentlich immer wieder Zurückkehren an den Ort, wo man bewusst ist, was hat der Herr mit meiner Vergangenheit gemacht? Er hat die ganze Schande Ägyptens abgewälzt. Und das gibt ihm die richtige geistliche Haltung, um voranzugehen. Jetzt gehen wir weiter zu Josua 11. Da werden diese überwältigenden Siege in Nordkanaan vorgestellt. Und zwar gibt es auch da wieder einen Zusammenschluss von vielen Königreichen, die gegen Israel vorgehen wollen. Aber der ganz große Mann in Kanaan, da oben im Norden, das war Jabin von Hazor. Wir werden gleich sehen, in Vers 10 wird hier ausdrücklich gesagt, dass Hazor die Hauptstadt all dieser Königreiche im Norden war. Nochmals, Kanaan war so organisiert, ein König, ein Stadtkönig und darum Tochterstädte, ein Königreich. Dort wieder ein König in einer Stadt und die Tochterstädte darum herum. Aber das Haupt all dieser Stadtkönigreiche mit ihren Tochterstädten war Hazor, diese Stadt mit ihren Tochterstädten. Das war also das Oberkönigreich der Königreiche in Nordkanaan. Kapitel 11, Vers 1. Und es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte, sandte er zu Jobab, dem König von Madon, und zum König von Shimron und zum König von Akshaf und zu den Königen, die nördlich im Gebirge waren und in der Ebene, südlich von Kinnerot und in der Niederung und im Hügelgebiet von Dor im Westen, zu den Kanaanitern im Osten und im Westen und zu den Amoritern und zu den Hethitern und den Perisitern und den Jebusitern im Gebirge und zu den Hevitern am Fuß des Hermon im Land Mizpah. In der Einführung habe ich ja einiges über Geografie gesagt und erklärt, eben dieser hohe Berg Hermon, der bis 2814 Meter hoch geht, der ist ganz im Norden von Israel. Und eben die Heviter am Fuß des Hermon im Land Mizpah werden da auch beigezogen. Und sie zogen aus, sie und alle ihre Lager mit ihnen, ein großes Volk, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge. Und sehr viele Pferde und Wagen. Und alle diese Könige trafen zusammen und kamen und lagerten miteinander am Wasser Merom, um mit Israel zu kämpfen. Das Wasser Merom gibt es heute nicht mehr. Das war ein Gewässer nördlich vom See Genezareth, in dem heutigen Hula-Tal. Für die, die schon in Israel waren und bis ganz in den Norden, bis nach Tel Dan gegangen sind, da kommt man durch das Hula-Tal. Das ist übrigens ein Vogelparadies. Weil ja ein großer Teil der Vögel aus Europa, die gehen nicht über Gibraltar nach Afrika für den Winter. Die gehen auch nicht wie ein Teil direkt übers Mittelmeer. Das ist ziemlich gefährlich. Da stürzen dann einige ab auf der Reise nach Afrika und landen im Mittelmeer. Dann gibt es einen ganz gewichtigen Strom aus Europa, der geht eben über die Landbrücke Israel und dann so nach Afrika. Und darum ist Israel das Vogelland. Also wer Vögel liebt und Vögel beobachten will, der muss nach Israel gehen. Und gerade im Hula-Tal, da wo das Gewässer Merom war, das ist fantastisch. Also was da für Millionen von Vögeln eben durchziehen auf dem Weg nach Afrika und dann natürlich wieder zurück, wenn sie dann kommen. Und bei uns gesungen wird, alle Vögel sind schon da. Ja, das war eine Bemerkung zum Wasser Merom. Vers 6. Da sprach der Herr zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen. schon eindrücklich, wie oft diesem Josua nicht nur gesagt wird, sei stark und mutig, sondern fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und das dürfen wir auch für uns nehmen, denn Hebräer 13 sagt uns, dass diese Zusagen an Josua auch für uns Gläubige der Gemeinde gelten. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie allesamt erschlagen, vor Israel hingeben. Und ich ist hier im Hebräischen betont. Ich, der Herr. Ihre Pferde sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Und Josua und alles Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wasser Merom, und sie überfielen sie. Und der Herr gab sie in die Hand Israels, und sie schlugen sie und jagten ihnen nach bis Sidon, also bis hinauf in den heutigen Libanon, bis Sidon, der großen Stadt, und bis Misrephot Mayim und bis in die Talebene von Mitzpe im Osten. Und sie schlugen sie, bis ihnen kein Entronnener übrig blieb. Und Josua tat ihnen so, wie der Herr ihm gesagt hatte. Ihre Pferde lähmte er und ihre Wagen verbrannte er mit Feuer. Und Josua kehrte in jener Zeit zurück und nahm Hazor ein. Und seinen König erschlug er mit dem Schwert. Denn Hazor war vorher die Hauptstadt all dieser Königreiche. Und sie schlugen alle Seelen, die darin waren, mit der Schärfe des Schwertes und verbannten sie. Nichts blieb übrig, was Odem hatte, und Hazor verbrannte er mit Feuer. Und alle Städte dieser Könige samt allen ihren Königen nahm Josua ein und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes und verbannte sie, so wie Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Nur alle Städte, die auf ihrem Hügel standen, verbrannte Israel nicht. Hazor ausgenommen, das verbrannte Josua. Für Hügel steht hier nicht das übliche Wort für Hügel, sondern hier steht Tell. Das ist nicht ein natürlicher Hügel, sondern das meint die Städte, die auf einem Zivilisationsschutthügel lagen, die hat er normalerweise nicht verbrannt. Aber von Hazor wird gesagt, Hazor wurde verbrannt. Wir machen ein bisschen Archäologie. Hier auf dem Bild sind wir in der Luft über dem Tell von Hazor. Das ist kein natürlicher Hügel, sondern ein Zivilisationsschutthügel. Da kann man also Kuchenstücke rausschneiden und die verschiedenen Schichten unterscheiden, wie ich das schon erläutert habe. Und nun geht man in die Schichten der MB2B, das heißt mittlere Bronze 2B. Das ist die Zeit in der säkularen Archäologie von circa 1550 vor Christus. Und wie wir wissen, wenn man die Zahlen der Bibel ernst nimmt, dann war der Auszug aus Ägypten 1606 und 40 Jahre später, 1566, begann die Eroberung Kanaans. Und wir werden noch sehen, sie dauerte 6 Jahre unter Josua, also bis 1560. Und da hat man in Hazor große Grabungen gemacht. Und was hat man festgestellt? In der mittleren Bronze 2b, da gab es eine gewaltige Katastrophe. Der Tell wurde verbrannt mit einem gewaltigen Feuer. Man hat in Stratum 16, Stratum heißt Schicht, also in der Kuchenschicht Nummer 16 hat man eine Brandschicht gefunden von 1 Meter. Das ist die Brandschicht von Josua. Und dann sehen wir hier Hazor im Detail. Unsere Filmleute haben das möglich gemacht mit der Drohne. In diesem Jahr, das war schon mein langer Wunsch, Hazor so von oben zu fotografieren, und das wurde jetzt möglich mit dem Filmteam. Da sehen wir den Tempel zu dieser Zeit, den kananitischen Tempel, und hier in der Ecke Da hat man einen Teil ausgegraben von dem Palast aus dieser Zeit. Das ist ein Palastraum von König Jabin aus Josua 11. Ah, sieht man das gar nicht, Verzeihung. Ja, also nochmals, hier ist der Tempel, der Götzentempel. Und da in dieser Ecke, das sind Gebäude des Palastes von König Jabin damals. Allerdings, man hat hier auch noch einen Palast ausgegraben. Aber der ist aus späterer Zeit. Und zwar, übrigens, auch eindeutig ein kananitischer Palast. Denn typisch, das ist ein bisschen Archäologieunterricht, typisch für die Kananiter ist Bauen mit Steinen, mit Lehmziegeln und mit Holz. In dieser Kombination. Und dieser Palast da unter dem Dach, geschützt vor dem Regen, damit das nicht alles verwittert, was da freigelegt wurde, da ist ganz eindrücklich mit diesen drei Baumaterialien gebaut worden. Und das ist klar kananitisch. Ja, aber wenn ich jetzt behauptet habe, das ist der Palast von Jabin und die Israeliten unter Josua haben Hazor erobert, dann geht das ja nicht, dass nachher wieder ein kananitischer Palast da steht, oder? Wär doch irgendwie, irgendetwas stimmt ja nicht. Es stimmt ganz genau. Denn Josua 11 zeigt uns, wie damals das Hazor von König Jabin erobert worden ist. Aber wenn wir dann weiterlesen in der Bibel im Buch Richter und wir kommen zur Geschichte von Deborah, der Richterin Deborah in Richter 4, was lesen wir da? Die Israeliten litten unter, ja, schlagen wir es auf. Eben Gott ist gerecht, als Israel untreu geworden war, da haben andere Völker Israel bestraft. In Richter 4, Vers 1 steht, das ist die dritte Geschichte von Abfall. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn. Und Ehud war gestorben. Das war der Mann mit dem geraden Schwert. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kananiter, der zu Hazor regierte. Und sein Heeroberster war Sisera und er wohnte zu Haroshet-Goyim. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen und er bedrückte die Kinder Israel mit Gewalt 20 Jahre. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel in selbiger Zeit. Und sie wohnte unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Kinder Israel gingen zu ihr hinauf zum Gericht. Ja, da haben wir es. Jabin, der König der Kananiter, der zu Hazor regierte. Ja, die Bibel macht klar, Israel hatte Hazor erobert, zerstört, aber sie haben diesen Sieg nicht ausgenutzt, indem sie dann Wohnsitz genommen hätten in Hazor. Und die Kananiter haben danach Hazor wieder aufgebaut als kananitische Stadt. Und darum finden wir hier eben den späteren Palast, und das ist der Palast von diesem Jabin. Nicht zu verwechseln mit Jabin in Josua 11. Heißt der König von Hazor Jabin. Und in Richter 4 heißt der König auch Jabin. Geht das? Ja, ich kann es noch ein bisschen schlimmer machen. Man hat hier bei den Ausgrabungen auch noch eine kleine Tontafel entdeckt, ist ausgestellt im Israel-Museum in Jerusalem. Und die wird auf noch älter datiert als dieser Jabin von Josua 11. Und dort wird auch ein Jabin erwähnt. Ja, geht das? Jabin, Jabin, Jabin. Natürlich, die Engländer wissen das. George, George, George. Ja? Ja, Wilhelm, Wilhelm, George, George, das ist da genau gleich. Also, man könnte höchstens ableiten, dass Jabin ein beliebter Herrschername war in Hazor. Ja, also meine, mindestens drei Belege haben wir. Ich meine, es ist schon ein Problem. Es gibt manchmal Leute, die sagen, wenn der Ehemann das schon zum zweiten Mal gemacht hat, sagt die Frau, du machst immer. Dabei war es erst zweimal. Ja, aber was ist es, wenn man dreimal macht, kann man sagen, immer. Ja, also es ist schon wiederholt geschehen, ja? Und das weist also hin, jedenfalls, dass dieser Name eben doch eine gewisse Vorliebe aufwies in Hazor. Wenn wir nur schon kurz bei Deborah waren, also dieser König Jabin, der zur Zeit von Deborah lebte, der hatte den Palast hier. Und auch dieses Hazor wurde dann erobert und dann kam eben dieser Tell in Besitz der Israeliten. Nachher kann man aus der späteren Zeit auch wieder hier auf dem Tell zeigen, die Kultur der Israeliten. Es ist also genau so, wie die Bibel das berichtet. Hazor ist in der späteren Zeit klar in den Händen Israels, zum Beispiel in 1. Könige 9, Vers 15, sind wir schon ein bisschen weiter in der Geschichte fortgeschritten. Da lesen wir in Vers 15, und dies ist die Sache mit der Fron, welche der König Salomo aushob, um das Haus des Herrn zu bauen und sein Haus und das Millo und die Mauer von Jerusalem und Hazor und Megiddo und Gezer. Also Salomo hat große Bauarbeiten gemacht in Jerusalem, aber dazu in Hazor, Megiddo und Gezer. Und die Präsenz Israels in der späteren Zeit ist auch da belegt, archäologisch. Also was man da ausgräbt, stimmt genau mit der Bibel und mit der Abfolge der Zeiten in der Bibel überein. Ja, und jetzt lese ich weiter in Vers 14. Wir haben ja einen Exkurs gemacht, nur wegen dem Wort Hügel. Weil hier eben Tell steht. Und noch etwas, muss ich aber noch nachholen, Vers 11 am Schluss. Und Hazor verbrannte er mit Feuer. Aber es wird ausdrücklich gesagt in Vers 13, nur alle Städte, die auf ihren Hügeln standen, verbrannte Israel nicht. Hazor ausgenommen. Das verbrannte Josua. Das ist auch noch wichtig, denn manchmal wird behauptet, ja, an verschiedenen Orten in Israel sind die Brandspuren gar nicht gefunden worden durch eine Eroberung der Israeliten. Ja, darf man auch nicht finden. Denn es waren nur ganz bestimmte Städte, die von Israel verbrannt wurden. Viele Städte wurden eben nicht verbrannt, sondern wurden gerade so, wie sie waren, übernommen, dass die Israeliten sie bewohnen konnten. Und da sieht man wieder die Kritiker. Die müssen ermutigt werden, die Bibel zu lesen. Und zwar genau zu lesen. Da steht ja, dass eben nicht alles verbrannt wurde, sondern nur bestimmte Städte. Jericho und die Brandspuren sind gefunden worden. Hazor und ein Meter Asche ist gefunden worden. Also, man muss die Bibel zuerst genau lesen, wenn man sie kritisieren will. Und Mark Twain sagte schon, wenn jemand die Bibel in der Bibel Fehler finden wird, dann sagt er nicht, Mark Twain war das, aber ein anderer hat gesagt, wenn jemand in der Bibel Fehler finden will, dann wird er sehr bald feststellen, dass die Bibel Fehler bei ihm findet. Ja, so geht das. Mark Twain, ich habe das nur so auf dem Gedächtnis vermischt, Mark Twain hat einmal gesagt, mir machen nicht die Bibelverse Bauchweh, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Das ist auch ein guter Satz. Also, Vers 14. Und alle Beute dieser Städte und das Vieh plünderten die Kinder Israel für sich. Doch alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, bis sie sie vertilgt hatten. Sie ließen nichts übrig, was Odem hatte. Wie der Herr Mose seinem Knecht geboten hatte, so gebot Mose Josua. Und so tat Josua. Er ließ nichts fehlen von allem, was der Herr Mose geboten hatte. Es ist ein schreckliches Gericht. Aber es ist so, dass die Leute, die sagen, ja, seht ihr, im Alten Testament, da haben wir einen strafenden Gott, aber das ist ein ganz anderer Gott als im Neuen Testament. Da haben wir einen Gott der Liebe. Nun, der Pfarrer aus Hessen, Wilhelm Busch, hat im Nazireich natürlich mit den Leuten zu tun gehabt, die haben das Alte Testament gehasst. Ja, dieser rächende Jahwe-Gott, wie sie sagten, da im Alten Testament. Und dann hat er einmal jemandem gesagt, hören Sie mal, ich habe dich eh und je geliebt. Aus lauter Güte habe ich zu mir gezogen. Ja, sehen Sie, das ist eben der liebende Gott im Neuen Testament. Er sagt, nein, das steht in Jeremia 31. Aber jetzt sage ich Ihnen noch was. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, sehen Sie, das ist dieser rächende Gott aus dem Alten Testament. Das steht in Hebräer 10. Ja, der Gott im Alten Testament ist derselbe Gott wie im Neuen Testament. Und Gott ist Liebe. Übrigens nicht Gott ist die Liebe, sondern Gott ist Liebe. Kein Artikel. Gott ist die Liebe, das wäre eigentlich passend zu Hinduismus. Oder Gott ist in allem drin und auch Liebe, das ist auch Gott. Ja? Alles ist Gott. Überall ist Gott. Und jeden Menschen ist Gott. Das wäre Hinduismus. Aber es heißt, Gott ist Liebe. Und das bedeutet, dass das Wesen Gottes Liebe ist. Ist ein Gott, der in seinem ganzen Wesen Liebe ist. Aber das steht in 1. Johannes 4 und im gleichen Brief in Kapitel 1 heißt es, Gott ist Licht und gar keine Finsternis wohnt in ihm. Also Gott ist absolut gerecht und auch unbestechbar. Und in seiner Gerechtigkeit muss er jedes Unrecht bestrafen. Aber weil er Liebe ist, möchte er das nicht. Und dieser Widerspruch wurde gelöst durch Golgatha. Denn am Kreuz von Golgatha hat Gott den Herrn Jesus mit fremder Schuld, mit fremden Sünden beladen und bestraft, damit er uns nicht bestrafen muss. Und alle die Menschen, die sich mit diesem Opfer eins machen und das wirklich für sich in Anspruch nehmen, der Herr Jesus ist für meine persönliche Schuld gestorben, denen rechnet Gott das Opfer von Golgatha zu und sie werden nicht nur verschont, sondern sie werden ewiges Glück in alle Ewigkeit in der Gemeinschaft mit diesem Gott der Liebe erleben. Aber die, die das ablehnen, diesen einzigen Ausweg, die kommen selber unter das Gericht. Und darum spricht das Neue Testament eben von einem Gericht in der Offenbarung, dass unsere Kultur des Todes heute, wo da auch das Leben nicht mehr einfach so geschützt wird. Der gefährlichste Ort ist der Mutterleib. Diese Kultur wird unter das Gericht Gottes kommen. Und schauen wir, das steht im Neuen Testament, Offenbarung. Offenbarung 16, da geht es um das siebte Schalengericht. Das ist das letzte Gericht, bevor der Jesus dann persönlich als Richter der Welt erscheinen wird. Und da heißt es, Offenbarung 16, Vers 17, und der siebte Engel goss seine Schale in die Luft aus. Und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel hervor, von dem Thron her, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und ein großes Erdbeben geschah, wie es nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren. solch ein Erdbeben, so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt und die Städte der Nationen fielen. Ein ganz kurzer Satzteil. Die Städte der Nationen fielen. Aber was beinhaltet das? Berlin wird fallen in Schutt und Asche. Bern, Washington, ja, alle Städte der Nationen werden fallen durch dieses Erdbeben, das so schlimm sein wird, wie es, seitdem es Menschen gibt, noch nie geschehen ist. Also schrecklicher als die ganzen Bewegungen in der Sintflut. Und dort sind ja die Kontinentalplatten in unglaubliche Bewegung gekommen. Alle Kulturen werden so zusammenbrechen. Was ist das bei Josua im Vergleich zu dem? Aber das steht im Neuen Testament, wo Gott ganz besonders eben vorgestellt wird als dieser Gott, der bereit war, alles zu geben, indem er seinen einzigen Sohn in das Gericht auf Golgatha gegeben hat. Aber die Konsequenz ist, wenn der Mensch das ablehnt und in seiner Sünde verharrt von Unmoral wie die Kanaaniter und eben ohne Lebensschutz für die Kinder, dann wird dieses Gericht einmal kommen. Und es steht vor der Tür. Ja, gehen wir zurück zu Josua. Kapitel 11, Vers 16. Und Josua nahm dieses ganze Land, das Gebirge und den ganzen Süden und das ganze Land Goshen und die Niederung, die Schefela, und die Ebene, die Arava, und das Gebirge Israel und seine Niederung vom kahlen Gebirge, das nach Seir aufsteigt bis Baal-Gad in der Talebene des Libanon, am Fuß des Berges Hermon. Und alle ihre Könige ergriff er und erschlug sie und tötete sie. Lange Zeit führte Josua Krieg mit all diesen Königen. Es war keine Stadt, die sich den Kindern Israel friedlich ergab. Das ist schon allerhand. Die hätten sich friedlich ergeben können, aber haben es nicht gemacht. Es war keine Stadt, die sich den Kindern Israel friedlich ergab, außer den Hevitern, die in Gibeon wohnten. Also Josua 9, das war die absolute Ausnahme. Aber die wurden verschont. Und die hätten auch verschont werden können, ohne ihren hinterhältigen Trick. Die hätten auch anders kommen können und sich eben der Wahrheit Gottes unterstellen können und hätten auch eben Verschonung erlebt, so wie Rahab und ihre ganze Familie. Aber hier wird uns erklärt, keine Stadt, die sich den Kindern friedlich ergab, außer den Hevitern, die in Gibeon wohnten. Alles nahmen sie mit Krieg ein. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Denn von dem Herrn war es, dass sie ihr Herz verhärteten zum Kampf mit Israel, damit sie verbannt würden, ohne dass ihnen Gnade widerführe, sondern damit sie vertilgt würden, so wie der Herr mit Mose, wie der Herr Mose geboten hatte. Wie müssen wir diesen Vers verstehen? Der Herr hat ihre Herzen verhärtet. Das heißt, die konnten gar nicht mehr Buße tun und eben Frieden schließen mit Israel. Ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Dieses Thema des verhärteten Herzens ist ja das ganz vordergründige Thema in 2. Mose 1 bis 12. Israel in Ägypten. Mose geht zum Pharao, lass mein Volk ziehen, hat der Herr gesagt. Wer ist der Herr? Und in dieser ganzen Geschichte lesen wir, wie der Pharao von Ägypten sich ständig sein Herz verhärtete und schließlich fällt er dadurch ins Unglück und kommt in 2. Mose 15 um im Roten Meer, im Schilfmeer. Aber da ist ganz wichtig zu beachten, wir lesen in 2. Mose, wie der Pharao sein Herz verhärtet hatte. Schlagen wir auf in 2. Mose 7, Vers 1, da kommt es zum ersten Mal vor. Und das Herz des Pharao verhärtete sich. Als Mose dieses Zeichen gemacht hat mit dem Stab, der zur Schlange wurde und dann wieder zum Stab, ja? Verhärtete sich. Und jetzt kann man sich das in seiner Bibel jedes Mal anstreichen, wo das nächste Mal kommt, wo der Pharao sein Herz verhärtet. Und dann wird man sehen, dass er eigentlich insgesamt zu 12 Gelegenheiten sein Herz verstockte und dann fiel er ins Unglück, im Roten Meer kam er um. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist folgender. Das habe ich natürlich in meiner Bibel ganz gut sichtbar angestrichen. 2. Mose 9, Vers 12. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharao. Und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr zu Mose geredet hatte. Gott hat sein Herz verhärtet. Aber das war nicht beim ersten Mal. Auch nicht beim zweiten Mal, sondern beim siebten Mal. Das heißt, für die Verhärtung von Nummer 1 bis 6 war der Pharao selber verantwortlich. Und das ist nun ganz entscheidend. Der Mensch, wenn er mit dem Wort Gottes konfrontiert wird, hat eine Chance zur Umkehr, um sich zu demütigen und um Buße zu tun, seine Schuld Gott zu bekennen, und dann darf er Vergebung annehmen. Und wir lesen in Hiob 33, Vers 29, dass Gott, das ist doch poetisch ausgedrückt, dies alles tut er zwei-, dreimal mit dem Manne, um ihn abzuhalten vor dem Rennen ins Geschoss. Zwei-, dreimal, das ist ein poetischer Ausdruck, um zu betonen, zweimal und dreimal. Das Drei soll betont werden, das ist ein sogenannter Zahlenspruch. Dreimal spricht Gott mit jedem Mensch garantiert. Wahrscheinlich könnten viele sagen, Gott hat mich mehr als dreimal gerufen, bis ich endlich mein hartes Herz geöffnet habe. Aber das ist eine Garantie, dass Gott mindestens dreimal bei jedem Menschen ruft, weil er möchte, dass alle gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und es kommt aber der Moment, wo es zu spät ist. Und darum sagt der Hebräerbrief wiederholt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Also es kann eben einmal zu spät sein. Aber was eben doch auffällt beim Pharao, da hat er nicht einfach dreimal sein Herz verhärtet und dann hat Gott ihn verhärtet, sondern zweimal, dreimal. Das ist also sogar das doppelte Maß von von Hiob 33, Vers 29. Und dann ist noch Folgendes interessant. Das verhärtete Herz ist ein Thema, das ganz wichtig ist in der ägyptischen Religion. Und zwar lehrten die alten Ägypter, das kann man nachlesen in den Totenbüchern der Ägypter. Ich empfehle sehr, im ägyptischen Museum in Berlin gibt es eine Ausstellung besonders über den Tod in Ägypten mit vielen Särgen aus den Gräbern von Ägypten. Und da an der Wand ist das Totenbuch aufgehängt, ein Original, uraltes Original. Und dann sieht man auch die Zeichnungen. Und da sieht man, ihre Vorstellung war die, nach dem Tod geht der Pharao ins Jenseits. Und er muss vor dem Richter im Jenseits, vor dem Gott Osiris erscheinen, der auf dem Thron sitzt. Und dann wird ihm eine Liste mit Vergehungen vorgetragen. Und da sei es wichtig, haben die Ägypter gelehrt, dass der Pharao alles abstreitet. Alles ständig behauptet, das habe ich nicht gemacht. Nein, das ist nicht mein Verfehlen. Aber die Ägypter lehrten, es gibt ein Problem. Das Herz sagt gegen einen selbst aus. Und da findet sich eine Darstellung von einer Waage. Da sieht man das Herz drauf und auf der anderen Seite der Waage eine Feder. Und die Feder ist im Ägyptischen das Zeichen für Wahrheit. Und das soll also ausdrücken, das Herz wird die Wahrheit sagen. Ja, das ist also verheerend. Wenn man ins Jenseits geht und dann abstreiten will, dann sagt das Herz, das eigene Herz gegen einen aus. Und da haben die Ägypter gelehrt, der Weg, um gerettet zu werden vor dem Verderben. Denn auf dieser Darstellung da in Berlin sieht man dann auch ein schreckliches Ungetüm, das bereit steht, den Pharao zu verschlingen, sobald er überführt ist von seiner Sünde. Und dann wäre man quasi vernichtet. Die hatten die Irrlehre der Vernichtung. Ja, und dann ist es eben so, die Ägypter haben gelehrt, man muss das Herz verhärten, wie Stein, damit es nicht gegen den Pharao aussagt. Und dazu haben sie eine spezielle Steinmagie ausgeübt. Die haben also Skarabäen genommen und damit Magie gemacht, damit das Herz des toten Pharao hart wird wie Stein und nichts aussagt, damit der Pharao gerettet wird. Und jetzt sieht man die Pointe in 2. Mose. Der Pharao verhärtet sein Herz, bis schließlich Gott auch sein Herz verhärtet und dadurch fällt er ins Unglück. Man wird nicht gerettet durch ein verhärtetes Herz. Jetzt schlagen wir auf in Sprüche. Das ist die biblische Lehre, so anders als Ägypten. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Wir müssen uns beugen vor Gott, unsere Sünden bereuen, bekennen und noch mehr, dann auch lassen. Nicht einfach, wie manche denken, ich gehe dann wieder zur Beichte und dann sündige ich wieder und dann gehe ich wieder zur Beichte. Das ist genau das Gegenteil, was die Bibel sagt. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Also die Bibel lehrt gerade, Rettung ist nur möglich, wenn das Herz sich nicht verhärtet. Und darum nochmals der Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und jetzt lesen wir da, wie Gott diese Kanaaniter verhärtet hat. Und das hängt damit zusammen, dass die Gnadenzeit eben zum Ende gekommen war. Es gibt den Moment, wo es zu spät ist, wo das Herz sich verhärtet. Und davor wird gewarnt, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Und das ist auch wichtig, wenn wir das Evangelium weitergeben, dass wir den Menschen sagen, man soll die Entscheidung nicht hinausschieben. Denn wir haben keine Garantie, ob wir morgen noch leben. Und dann ist es zu spät. Denn der Mensch kann sich nur während der Lebzeit entscheiden und bekehren. Danach ist es zu spät. Aber wir wissen auch nicht, auch wenn wir morgen noch leben, ob unser Herz sich nicht verhärtet, sodass wir gar nicht mehr umkehren können. Das ist der Ernst der Sache. Und ich mag mich noch erinnern, vor Jahrzehnten, als das Jans-Team, diese Brüder Jans aus Kanada, in Europa evangelisiert haben und viele Menschen sind damals durch sie zum Glauben gekommen. Und da wurde wirklich in der Evangelisation diese Ernsthaftigkeit des sich heute Entscheidens vorgestellt und auch davor gewarnt, das eben nicht aufzuschieben, weil unser Herz sich verhärten könnte. Und Gott hat den Kanaanitern diese Gnadenzeit gegeben, aber der Punkt kam, wo die Türe zuging. Es gibt ein zu spät. Und das erläutert der Herr Jesus auch in den Evangelien, wenn er immer wieder oder wiederholt davon spricht, wie die Türe eines Tages geschlossen wird. Und dann werden die Leute davor stehen und anklopfen und sagen, wir haben dich gehört, wie du in unseren Straßen gepredigt hast. Und wir haben mit dir gegessen.
Ja, natürlich. Der Herr Jesus hat in den Straßen Israels gepredigt. Und er hat sogar auf Einladung von Pharisäern die Gelegenheit wahrgenommen, mit ihnen zu essen. Aber das rettet niemanden.
Und so wird auch niemand einmal kommen und sagen, aber ich war doch so oft zur Predigt. Und ich fand das sogar interessant, was da erzählt wurde aus der Bibel.
Das rettet niemanden. Man muss durch die Türe eingehen. Und das bedeutet eben Buße tun. Sonst gibt es ein zu spät. Und da war dieses zu spät gekommen für Kanaan. Und Gott hatte das Herz verhärtet, ohne damit sie verbannt würden, ohne dass ihnen Gnade widerführe, sondern damit sie vertilgt würden, so wie der Herr Mose geboten hatte. Das ist eine ernste Botschaft im Alten und im Neuen Testament. Und wir müssen die ganze Wahrheit erzählen. Wir können nicht einfach sagen, wir erzählen nur das, was die Leute so gerne hören. Nein, wir müssen alles sagen, die ganze Wahrheit. Wir wollen jetzt noch schließen mit Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort so klar spricht und uns die Wahrheit sagt. Danke, dass wir um diese Dinge wissen dürfen, um den Ernst der Zeit der Gnade, aber auch um den Ernst, dass diese Gnadenzeit ein Ende hat. Und du siehst auch all die Menschen, die wir ganz besonders auf dem Herzen haben, die noch nicht errettet worden sind. Und so möchten wir wirklich jetzt, wo noch Gnadenzeit ist, für sie einstehen, dass du an ihren Herzen wirkst, dass sie davor bewahrt bleiben, dass nicht der Tag kommt, wo sie so verhärtet werden, dass sie nicht mehr umkehren können. Schenke du uns Gnade, deine frohe Botschaft mit Überzeugung und Freudigkeit weiterzugeben, um sie für dich zu gewinnen. Amen. Ja.